Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben in der Epistel Gottes Wort von seiner Liebe gehört. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, fülle du uns mit deiner Liebe. Amen. Liebe Gemeinde, es kann sehr verwirrend sein, wenn ganz unterschiedliche Verhaltensweisen oder Gewohnheiten aufeinandertreffen. Manchmal sind auch einfach die Vorstellungen, die man so hat, völlig unterschiedlich. Es wäre zum Beispiel recht lustig, wenn sich ein Marathonläufer hier bei uns in der Gegend zum Lausitzlauf der Pfadfinder anmeldet. Oder ein Wandererverein, der eine Tour durch Frankreich plant, würde sich bei der Tour de France anmelden. Auch wenn die Leute auf ihrem Gebiet jeweils richtig fit sind, hätten sie wohl kaum eine Chance. Weder der Marathonläufer beim Lausitzlauf, wo es auf ganz andere Fähigkeiten ankommt, oder eben die Wanderer bei der Tour de France. Wir machen uns das gar nicht bewusst, dass es in der Kirche, in der Gemeinde Jesu Christi ähnlich ist. Denn bei uns herrschen ganz andere Maßstäbe, als das im normalen Alltag der Fall ist. Wenn etwa ein absolut erfolgreicher Topmanager in der Kirchenbank sitzt, dann unterscheidet ihn hier nichts von einem einfachen Arbeiter. Ganz andere Maßstäbe. Oder ein Politiker, der höchste Verantwortung im Land trägt, der ist in der Kirchgemeinde nicht größer als ein kleines Kind, das unbedingt die Kindergottesdienstkerze tragen will. Völlig andere Maßstäbe. Und doch passen solche Fälle noch wunderbar dazu. Wo sich solch erfolgreiche Menschen unter Gottes Wort stellen, da predigen sie uns nämlich die Worte Jesu Christi. Was hilft es den Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, das, was wir im Alltag erleben, und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Wir müssen uns jedoch klar machen, dass sich Gewohnheiten und Verhaltensweisen im alltäglichen Leben eingeschlichen haben, die ganz und gar nicht in die Kirche passen. Unsere Zeit ist davon geprägt, dass die Menschen in Sorgen vergehen. Davon haben wir gehört auf unserem Pfarrkonvent, den wir online abgehalten haben diese Woche. Eine Krise jagt die andere. Man könnte meinen, wir Menschen in Westeuropa wären die ärmsten Menschen in der gesamten Welt. Wie leicht geschieht es, dass man sich diese Sorgen und auch das Jammern in die Kirche hineinholt. Alles geht bergab, Sorgen über Sorgen, als gäbe es keinen Herrn der Kirche mehr. Dabei vergessen wir, dass wir im christlichen Glauben ja einen völlig anderen Umgang mit Sorgen und mit dem Kreuz haben. Jesus Christus bezeichnet Petrus als Satan, weil der in seiner Sorge um das Leben seines Herrn ihn vor dem Kreuz und dem Tod bewahren will. Petrus ahnt noch gar nicht, dass gerade das Kreuz der Ort ist, an dem uns unsere Sorgen abgenommen werden. Manche Denk- und Verhaltensweisen passen nicht zur Gemeinde Jesu Christi. Was ist da an erster Stelle zu nennen? Es ist die Lieblosigkeit in dieser Welt. Wir erleben, dass man nicht mehr miteinander redet. Und zwar nicht nur die draußen, sondern das betrifft wahrscheinlich uns alle. Dass man nicht mehr zuhört, nur weil der andere anders denkt. Die Lieblosigkeit hat die ungünstige Eigenart, dass sie sich selber in den Mittelpunkt rückt. Man pocht auf seine eigenen Rechte. Man will das haben, was einem zusteht. Dazu kommt ein unbegrenztes Geltungsbewusstsein. Man will gesehen werden, man will wahrgenommen werden. Das Denken unserer Zeit ist geprägt von einer riesigen Sehnsucht nach Anerkennung. Und Man ist nie völlig frei von dem Denken seiner Zeit. Man meint, heutzutage wäre es besonders schlimm, wenn man sich die Welt anschaut, aber das war wohl nie besser. Und immer war es ein Problem, dass diese Lieblosigkeit nicht automatisch vor den Kirchenmauern Halt gemacht hat. Wir sind immer auch Kinder unserer Zeit, wir sind immer auch Kinder dieser Welt. Ja, auf der einen Seite passt das nicht zusammen. Und darum zieht man sich als Kirche nach Möglichkeit in sein Schneckenhaus zurück. Aber das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wir haben eben gehört von den unterschiedlichsten Sehnsüchten in der Gesellschaft. Doch was ist die größte Sehnsucht? Die größte Sehnsucht auch in unserer Gesellschaft. Wonach sehnen sich die Menschen? Sie sehnen sich genau nach dem, was wir in der heutigen Epistel gehört haben. Die Menschen sehnen sich nach dieser Liebe, die uns der Apostel Paulus hier beschreibt, weil sie diese Liebe in dieser Welt nicht finden. Im tiefsten Inneren scheinen die Menschen ganz genau zu wissen, dass nichts in dieser Welt einen Wert hat, wenn die Liebe fehlt. Wie furchtbar sind lieblose Leute, die sich als Wohltäter aufspielen, um sich selbst zu produzieren. Auch alle Weisheit und alle Erkenntnis ist dem Menschen nichts nütze, wenn er die Liebe nicht hat. Ja, die Menschen sehnen sich nach Liebe und nichts ist tatsächlich schöner als diese Liebe, von der wir heute hören. Diese Liebe nimmt sich selbst zurück. Diese Liebe sucht nicht das Ihre, das heißt, sie denkt nicht an sich. Sie denkt nur an den anderen, was dem hilfreich, was dem nützlich ist. Ihr Handeln ist allein von der Frage geleitet, was dem anderen gut tut. Und diese Liebe ist geduldig. Diese Liebe ist langmütig. Gerade dort, wo andere Menschen anstrengend sind, gibt sie nicht auf und wird nicht bitter. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie duldet alles. Sie gibt sich ganz dem Nächsten hin. Was eine herrliche Vorstellung, wenn das gesamte Miteinander von solcher Liebe geprägt ist, gegenseitig, hin und her. Wie wichtig ist es, dass wir der Welt diese Liebe predigen, weil sie sonst von dieser Liebe fast nichts hören würde. Nur eines dürfen wir nicht tun. Wir dürfen nicht so tun, als könnte man diese Liebe selber verwirklichen. Wenn wir diese Liebe predigen ohne den Glauben an Jesus Christus, dann versündigen wir uns sogar an unseren Mitmenschen. Dann predigen wir zwar die Liebe und trotzdem treiben wir die Menschen auf einen Weg, der in die Verdammnis führt. Die Menschen wären nämlich genauso hilflos wie der Wanderer bei der Tour de France oder der Marathonläufer beim Lausitzlauf. Um das zu verstehen, reicht ein Blick auf uns selber. Aus eigener Kraft können wir es nicht. Und so bleibt auch bei uns, auch in unserer Gemeinde, vieles lieblos. Der Teufel weiß ganz genau, wo er ansetzen muss, nämlich immer dort, wo sich die Menschen besonders lieb haben sollten. In unseren Ehen und Familien. Oder dort, wo wir gemeinsam Musik machen, wo wir gemeinsam Gott loben wollen. Wie wir im Posaunenchor etwa manchmal miteinander umgehen. Ich habe auch schon in christlichen Chören mitgesungen, wo die Leute weinend rausgelaufen sind. Wie schwer fällt uns auch die Liebe, wenn andere uns verletzt haben, wenn wir Verletzungen mit uns tragen. Und wie lange tragen wir das mit uns herum? Ein wahnsinnsgutes Gedächtnis und eine Wahnsinnsgeduld, wenn es darum geht, das Unrecht warm zu halten, das uns andere angetan haben. Wie schwer hat es in solchen Fällen die Liebe unter uns. Und wie wenig ist das Gute wert, wenn uns die Liebe fehlt? Das spüren sogar die Menschen in der Welt. Aber wisst ihr, was sie nicht wissen? Dass diese Lieblosigkeit ein Zeichen für die Sünde ist, ein Zeichen für die Trennung von Gott, ein Vorbote der ewigen Trennung von Gott. Und sie wissen nicht, dass unser Miteinander eben seit dem Sündenfall schon von der Lieblosigkeit geprägt ist, nicht erst seitdem ich diese Lieblosigkeit erfahren habe. Die Leute wissen nicht, dass wir Menschen bei uns selber kein Mittel gegen die Sünde haben. Und wo die Liebe ohne Jesus Christus gepredigt wird, da tun wir so, als könnten wir Menschen die Sünde aus eigener Kraft durch unsere Liebe besiegen. Aber das können wir nicht. Das konnte nur einer, und der hat es getan. Jesus Christus ist langmütig und freundlich. Er sucht nicht das Seine und lässt sich nicht verbittern. Er rechnet das Böse nicht zu, er trägt alles, er duldet alles. Seine Liebe hört niemals auf. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er sich selber ganz dieser Welt dahingegeben hat, um uns Menschen von der Sünde zu erlösen und zu befreien. Jesus Christus hat unsere Lieblosigkeit ans Kreuz getragen. Er hat alles auf sich genommen, was der Liebe im Weg stehen könnte. Und im Gegenzug schenkt er uns alles, was wir so nötig haben. Sein Leben, sein Heil, seine Gerechtigkeit, ja, seine Liebe. Darin besteht die Liebe, dass er uns geliebt hat. Und da nimmt nun das Heil seinen Anfang. Die Liebe denkt nicht an sich selbst, sie sucht nicht das Ihre. Wie kann das denn funktionieren? Allein darum, weil Jesus Christus an uns gedacht hat, weil er das Unsere gesucht hat. Und dort gewinnt nun die Liebe Raum, wo wir in der Liebe Jesu Christi leben. Und hier lernen wir auch den richtigen Umgang mit dem, was der Liebe im Weg steht. Ob nun die Krisen in den Familien oder der Umgang im Posaunenchor. Wir dürfen all das zum Kreuz Jesu bringen. Und er nimmt uns das ab. Er macht nicht nur irgendwie einen Schwamm drüber. Er kehrt es nicht nur irgendwo unter den Teppich. Er nimmt es uns ab. Wir dürfen aus seiner Vergebung leben. Und auch das machen wir uns manchmal gar nicht bewusst, was das heißt, aus der Vergebung zu leben. Lässt sich leicht sagen. Wenn wir aus der Vergebung leben, dann leben wir das Leben, was Jesus Christus aus dem Grab herausgebracht hat. Ein Leben, das uns keiner nehmen kann. Wir dürfen aus seiner Vergebung leben. Und wo wir nur an das Unrecht denken, was andere uns angetan haben, da hilft unser Heiland Jesus Christus unserem Gedächtnis auf, dass wir daran denken, was er uns getan hat, an Gutem. Wir sind manchmal noch richtige Anfänger, wir sind noch wie kleine Kinder. Doch wenn der Marathonläufer beim Lausitzlauf seinen Laufzettel in die Hand gedrückt bekommt und der Wanderer bei der Tour de France seine Streckenbeschreibung, dann ist immerhin schon einmal ein Anfang gemacht. Und solch ein Laufzettel soll uns nun das 13. Kapitel im Korintherbrief sein. Ein Laufzettel für diejenigen, die in Jesus Christus ihren Heiland gefunden haben. Das ist dann schon mal ein Anfang. Ein Anfang der Liebe mitten in einer manchmal recht lieblosen Welt. Wir merken es, auch bei uns bleibt es Stückwerk. Aber wir sind Kinder Gottes und Kinder können nicht gleich alles. Müssen sie auch gar nicht. Aber sie lernen und werden groß. Und eines Tages werden wir schließlich alle Unvollkommenheit ablegen und in dieser Welt lassen. Ja, wir sind bereits im Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes. In ihm sind wir bereits heilig, gerecht und gut. Ihr kennt das. Wenn ihr vor einem Spiegel steht, der ein wenig matt ist, wo so ein Schatten drauf liegt, dann könnt ihr euch in diesem Spiegel nicht so richtig erkennen. Aber wenn ihr euch in diesem Spiegel nicht so richtig erkennt, dann würdet ihr niemals sagen, Mensch, Hilfe, vielleicht bin ich ja gar nicht da, wenn ich mich gar nicht so richtig erkennen kann. Niemand würde so denken, sondern ihr wisst, ihr seid tatsächlich da, auch wenn ihr euch in so einem Spiegel nicht richtig erkennen könnt. Auch in dieser Welt bleibt noch der Schatten der Sünde auf dem Spiegel. Wir können noch nicht in aller Klarheit erkennen, was Jesus Christus an uns getan hat und zu wem er uns gemacht hat. Aber eines Tages, da werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen und dann werden wir in ihm die vollkommene Liebe erkennen. Wir werden ihn erkennen, wie er uns erkannt hat. Und daran hält der christliche Glaube fest. Gegen alle Sorgen in dieser Welt, gegen alles Kreuz, das uns aufgelegt ist. Der christliche Glaube hält daran fest. Er hat eine feste Hoffnung auf das, was er nicht sieht oder auf das, was er bisher nur verschwommen sieht. In gleicher Weise lasst uns an der Liebe festhalten, auch wenn wir sie nicht immer sehen und wenn wir sie nicht immer erfahren. Die Menschen, auch in unserem Land, sehnen sich nach dieser Liebe. Wir sollen ihnen Christus bringen. Die Liebe in Christus Jesus, die ist bereits vollkommen. Und das ist unsere Hoffnung. Keiner kann uns diese Liebe nehmen. Niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.